Auf dem Thron Gottes sitzt ein Lamm. Auf dem Thron Gottes sitzt kein Donald Trump, der große Sprüche führt. Der Arme muss jetzt immer herhalten. Es sitzt kein kleiner oder großer Diktator, der zeigen möchte, wie mächtig er ist. Kein Größenwahnsinniger, der die Weltherrschaft anstrebt. Auf dem Thron Gottes sitzt ein Lamm. Natürlich ist das Lamm nur ein Symbol. Das Lamm ist niemand anderer als Jesus Christus. Er ist der, der die Weltherrschaft zurückgewiesen hat, als Satan sie ihm angeboten hat. Offenbarung 7, Vers 9, wie wir jetzt gelesen haben, erinnert mich immer ganz stark an den Palmsonntag. Eine riesige Menschenmenge mit Palmzweigen, die Jesus zujubelt. Palmsonntag ist an sich der Tag, an dem Jesus denselben Weg gegangen ist von Betphage in den Tempel nach Jerusalem, den die Tempellämmer in großer Prozession gegangen sind, die dann zu Passa geschlachtet wurden. Es war 4 Tage vor Passa. Und jetzt zieht Jesus ein und die Menschen jubeln ihm zu. Ist er vielleicht der Messias, der versprochene Retter, der große König? Wird er die Herrschaft der Römer jetzt endgültig beenden und Israel zu einem neuen weltbeherrschenden Königreich machen? Es lag über seinem Wirken immer wieder diese Spannung, dass die Menschen, die gesehen haben, was er schafft, was er an Wundern tut, die wollten ihn zum König machen. Und Jesus ist geflohen, hat sich zurückgezogen. Und das spitzt sich am Palmsonntag noch einmal dramatisch zu. Die Szene hat etwas von einem Triumphzug, von einer Königskrönungszeremonie. Die Palmzweige, der Teppich aus Kleidern, der Jubelruf, Sohn Davids. Sohn Davids ist ja ein nichts anderes als der König Israels. Aber Jesus lässt sich von den Menschen nicht zum König machen. Und es geschieht auch hier wieder das Überraschende. Er kommt in den Tempel, er kämpft nicht, er rekrutiert keine Soldaten. Er wird nicht König, er treibt die Händler aus dem Tempel hinaus. Er lehrt weiter radikal von Gott. Er wird verhaftet und nach kurzem Prozess durch die religiöse Obrigkeit wie ein Verbrecher, als Gotteslästerer brutal durch die Römer hingerichtet. In seinem Leben gibt es ganz viele Parallelen, die Iris hat das jetzt schon so schön herausgearbeitet, zwischen den Feiern, den Festen der Tora, also den Festen Israels, die der Herr ihnen gegeben hat, und Jesu Leben eben selber. Kurz vor seiner Hinrichtung bestätigen die Sadduzäer, die Pharisäer, die Vertreter aller damals üblichen oder vorhandenen religiösen Richtungen, die ja untereinander ziemlich zerstritten waren, bestätigen, er hat keine Sünde getan. Sie können nicht anders. So ist Jesus Christus das Lamm, das Gott, der Hausvater, ausgewählt hat, ein Lamm ohne Fehler. Das Lamm, wie Johannes sagt, der Täufer, Johannes der Täufer, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Interessant ist, die Palmzweige gehören nicht zum Passafest, die gehören zum Laubhüttenfest. Es ist aber noch nicht Laubhüttenfest, sondern es ist eben noch Passa. Beim Laubhüttenfest geht es um die Vollendung, um das Wohnen Gottes bei den Menschen oder der Menschen bei Gott, um die endgültige Versöhnung um den Himmel. Aber davor muss das Lamm geschlachtet werden. Denn wir sind alle verlorene Sünder. Jesus ist der Herr, Jesus ist König, ja, aber sein Weg ist Machtverzicht. Er tötet nicht, er führt nicht Krieg mit dem Schwert, er überzeugt auch nicht durch Bomben. Seine Schlacht findet in Gethsemane statt. Wem folgt er? Seinen Ängsten oder seiner Berufung? Der Verlockung der Macht oder der Unterordnung unter seinen Vater? Jesus entscheidet sich für Gottes Weg. Selbsthingabe statt gewalttätiger Machtausübung. Bedingungslose Liebe bis zuletzt statt Hass, statt Vergeltung, statt Gewalt. Jesus ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt und überwindet. Denn wie Paulus sagt, die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Und dann geschieht eine noch größere Überraschung. Am 3. Tag, als der Priester im Tempel bei Sonnenaufgang die erste Ernte des Jahres vor Gott bringt, genau in diesem Augenblick wird Jesus wieder lebendig. Und mit der Auferstehung von den Toten ist ein neues Zeitalter angebrochen, das messianische Zeitalter. Und wir warten darauf, dass Jesus, der hier auf alle seine Macht verzichtet hat, mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird und sein Friedensreich errichten wird. Wenn wir nun ein bisschen in die Offenbarung hineinschauen, Johannes sieht hier eine irgendwie ähnliche Szene wie Palmsonntag. Eine unüberschaubare Menschenmenge steht vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Wenn wir ein bisschen das Umfeld anschauen, er war vorher gerufen worden, Anfang von Kapitel 4 in den Himmel hinaufzusteigen. Er durfte den Thron Gottes sehen, 4 Gestalten unmittelbar vor Gott und 24 Älteste auf Thronen um den Thron Gottes. Eine gewaltige Vision. In seiner rechten Hand hält Gott eine Schriftrolle, die mit 7 Siegeln verschlossen ist, außen und innen beschrieben. Das war typisch für Dokumente im Altertum, habe ich gelesen. Da ist außen so eine Kurzfassung gestanden und innen war das Detaillierte und dann war das versiegelt. Aber von außen hat man schon gesehen, worum es geht. Und wie sich weiter herausstellt, wer diese Buchrolle erhält, darf die Weltgeschichte zu ihrer Erfüllung vorantreiben. Der Empfang dieser Buchrolle bedeutet somit den Empfang der Herrschaftsgewalt über Himmel und Erde, letztlich über das Gericht. Aber kein lebender Mensch, kein Gestorbener, kein Engel, niemand wird gefunden, der würdig ist, derartige Macht zu empfangen. Niemand findet sich, der diese Berechtigung erworben hätte. Es ist eine hochdramatische Szene. Johannes muss bitter weinen, er ist zutiefst erschüttert, dass so ein Urteil über Menschen und Engel gefällt wird. Niemand ist würdig. Aber es stellt sich natürlich heraus, dass es doch jemanden gibt, nämlich Jesus Christus. Und dann sagt Johannes, und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Hier erscheint Jesus Christus das erste Mal als das Lamm. Und das bleibt er dann bis zum Ende der Offenbarung immer als das Lamm. Jesus Christus ist würdig, die Buchrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Warum ist er würdig? Und die Antwort liegt in den Wundmalen, ein Lamm, das geschlachtet ist. Er hat durch seinen Machtverzicht, der ihn würdig gemacht hat, diese Macht eben letztlich von Gott empfangen. Er, der Sohn Gottes, der die Macht an sich immer hatte, verzichtet darauf und jetzt empfängt er sie von Gott noch einmal für alle Ewigkeit. Er, der als einziger ohne Sünde geblieben ist, ist als einziger berechtigt zu regieren und zu richten. Jesus hat gesagt, im Johannesevangelium lesen wir das 8, Vers 7, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Sie sind alle betreten weggegangen. Niemand hat die Berechtigung erworben, die Erde zu richten. Jesus, das Lamm, empfängt also das Buch, setzt sich auf den Thron und wird, wie wir lesen, angebetet von allen Lebewesen. Alles, was lebt im Himmel und auf Erde, anerkennt Jesus als den unumschränkten Herrn über alles. Und er tritt die Herrschaft an, indem er das erste Siegel öffnet. Unsere heutige Lesung steht am Ende der ersten 6 Siegel. Das ist also so die Außenseite des Buches. Es ist die Kurzfassung der Weltgeschichte. Ab dem 7. Siegel geht es dann in die Details hinein. Das ist ein Gedanke, der aus der Wuppertaler Studienbibel stammt, von Adolf Pohl. Und ich habe das auch einmal von Peter Wiegand gehört. Fasziniert mich. Mit den ersten 4 Siegeln kommen die sogenannten apokalyptischen Reiter. Alle 4 bringen Verderben, aber alle 4 können auch erst kommen, wenn sie vom Thron aus gerufen werden. Nichts geschieht ohne Befehl und Erlaubnis von Jesus. Wie oft halten Menschen sich für groß, aber in Wahrheit hat ihnen Jesus nur für eine begrenzte Zeit begrenzte Macht gegeben. Das dürfen wir immer wissen. Der erste Reiter sitzt auf einem weißen Pferd, siegreich. Das sind letztlich die Systeme, die wir Menschen aufbauen, ohne uns Gott unterzuordnen. Systeme, die Ungerechtigkeit bringen. Und ganz am Schluss wird es der Antichrist sein. Ein Mensch, ein Mann, der sich über alles erhebt, der die Weltherrschaft antritt. Ein strahlender Held, dem alles gelingt, dem die Massen zufliegen. Aber ohne Gott wird seine große Macht missbraucht. Menschen werden verführt und unterdrückt. Und dieser Herrschaft folgen dann auf den 3 weiteren, dem roten, dem schwarzen und dem weißen Pferd, Krieg, Hunger, Seuchen und der Tod. Das 5. Siegel zeigt schließlich die Seelen der ermordeten Christen unten am Altar, wo die Blutrinne ist. Christenverfolgungen gab es mehr oder weniger immer, aber sie geschehen nicht erst nach der Öffnung des fünften Siegels, aber jetzt ist ein Maß erreicht, bei dem das Blut der Ermordeten so laut zu Gott schreit, dass es den Lauf der Weltgeschichte zu ihrem Ende bringt. Denn das unmittelbare folgende sechste Siegel zeigt das Endgericht. Alle Grundlagen des Lebens werden erschüttert, die Erde bebt, Berge und Inseln werden wegbewegt und eingeebnet und zuletzt wird der Himmel weggerollt. Und die Menschen, Entsetzen macht sich breit, blicken in einen offenen Himmel, aus dem das Lamm mit gerechtem Zorn herabkommt. Und das ist das eigentlich Schreckliche. Hier kommt nicht ein finsterer Racheengel über den Griechen, die Erinnien. Hier kommt nicht ein grausamer Schlechter. Hier kommt ein Lamm, ein Opfertier, der Inbegriff von Sanftmut und Unschuld. Jesus, der alles für uns gegeben hat, der uns alles schenken will, der in unvorstellbarer Geduld und Liebe sich selbst geopfert hat. Der sogar zugelassen hat, dass seine geliebten Kinder, seine Gemeinde, so wie er, hingeschlachtet werden, nur um Menschen durch seine Liebe den Machtverzicht zu gewinnen. Der selbst niemals mit Zwang und Macht regieren wird. Und die Menschen werden erkennen, dass sie das verachtet haben. Es war ihnen einfach gleichgültig. Oder sie haben die Seinen verfolgt. Und nun sehen sie ein zorniges Lamm. Hätten wir die Warnungen doch ernst genommen. Aber es gibt einen Tag, an dem es zu spät ist. Mich beschäftigt seit Jahren die Frage, was es bedeutet, dass am Thron Gottes ein Lamm sitzt. Wieso lässt ein Lamm so schreckliche Gerichte zu? Im Lauf der Weltgeschichte und in der Offenbarung, wie wir das lesen. Ich habe das noch lange nicht verstanden, aber es hat mir geholfen zu schauen, wie Jesus regiert. Zuerst trug er ja selbst unsere Schuld, hing selbst für uns am Kreuz. Und als Herrn des Gerichtes sehe ich ihn auf zweierlei Weise richten. Die ersten vier Siegel haben gezeigt, das sind letztlich Dinge, die durch Menschen kommen, Leiden, die Menschen bringen. Und ich sehe das so, Jesus lässt uns unseren Willen, er lässt uns unsere Freiheit, aber er lässt uns auch unsere Verantwortung. Menschliche Entscheidungen und Taten haben Folgen und zum Teil schreckliche. Und dadurch wird einerseits sichtbar die Bosheit der Menschen, unsere Unfähigkeit, Gerechtigkeit zu schaffen. Andererseits erkennen aber gerade dadurch auch viele Menschen, wie gottes- und erlösungsbedürftig wir sind und wenden sich Christus zu. Und die zweite Art von Gottesgericht besteht darin, dass Jesus die Welt selbst, die Natur erschüttert. Er nimmt uns diese Scheinsicherheiten, die wir uns aufgebaut haben. Er erschüttert das Fundament unseres materialistischen Weltbildes. Und ich habe gelesen und gehört, dass Naturkatastrophen Menschen in ganz besonderer Weise zur Frage nach Gott bringen. So wird gerade diese Art des doppelten Gerichtes Gottes für viele Menschen letztlich der Weg zu Christus. Vor allem in Verbindung mit seinem Machtverzicht. Wenn wir im Text weiterschauen, gibt es dann einen Bruch, das ist jetzt der Anfang des siebten Kapitels. Der Blick fällt auf die Gemeinde Christi. Johannes sieht, wie die Gläubigen versiegelt werden. Das Siegel bedeutet Schutz, es bedeutet Zugehörigkeit, aber auch Echtheit. Die Gemeinde hat vor der Welt das Siegel Gottes. Er steht hinter ihr, sie ist echt, sie ist glaubwürdig. Und wer sich Christus unterordnet, stellt sich unter seinen Schutz. Hier wird darauf hingewiesen, dass die Zahl von Bedeutung ist. Es heißt 144.000. Und wenn die Zahl von Bedeutung ist, dann muss man sich die Zahl anschauen. Das ist 12 mal 12 mal 1000. 12 ist immer die Zahl des Volkes Gottes, des Volkes Israel. Und 12 mal 12 ist so die absolute Vollzahl und mal 1000 ganz viel. Das ist die vollkommene Gemeinde und ich sehe da zwei Aspekte. Einerseits, es ist wirklich, alle Gläubigen werden versiegelt. Keiner wird ausgelassen. Jesus kennt alle und er kümmert sich um alle. Er bringt alle ans Ziel. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 28. Hier geht es natürlich nicht ums physische, sondern ums geistliche Überleben. Wir bleiben treu, weil Christus uns versiegelt hat. Und zweitens, der zweite Aspekt ist, die Gemeinde ist vor Gott ein Ganzes. Diese 144.000 sind ein Ganzes, auch wenn sie aus vielen unterschiedlichen Teilen besteht, aus den 12 Stämmen. Und das Neue Testament betont das besonders im Hinblick auf Juden und Heiden. Und heute betrifft es natürlich die große Zersplitterung in die vielen Denominationen genauso. Alle, die sich zu Christus halten, egal in welcher Kirche oder Volk, das erste Volk Gottes, die Juden, sind eingeschlossen in die Gemeinde Christi. Es ist die für uns noch weitgehend unsichtbare Realität der Einheit in Christus, die vor Gott eben schon Realität ist. Und dann heißt es, und jetzt kommen wir zu der heutigen Lesung, danach sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Es ist dieselbe weltumspannende Gemeinde, aber jetzt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Sie wurde versiegelt und kam sicher im Himmel an. Sie ist unzählbar groß, alle menschlichen Unterscheidungen sind darinnen vertreten, aus allen Nationen, aus allen Völkern und Stämmen. Die Menschen, die vorher noch gegeneinander Krieg geführt haben, stehen nun vereint vor dem Lamm. Sie stehen, normalerweise hatten Untertanen vor dem Herrscher zu knien oder zu liegen. Das ist auch von den Engeln hier erwähnt in dem Zusammenhang. Aber vor dem König zu stehen, bedeutet eine besondere Ehre und Würde. Man ist fast auf Augenhöhe mit ihm, fast auf einer Ebene. So bedeutend ist die Gemeinde Christi. Die weißen Kleider bedeuten natürlich Reinheit, Gerechtigkeit, Sündlosigkeit. Die Palmzweige sind ein Siegessymbol. Die Erlösten sind Sieger, weil Christus Sieger ist und weil sie sich ihm untergeordnet haben. Sie blieben treu durch Christus und den Heiligen Geist, mit dem sie versiegelt waren. Die Palmzweige zeigen auch die Erfüllung des Laubhüttenfestes. Die Gemeinde wohnt jetzt bei Gott. In ewiger Freude, ewigem Frieden und ewiger Liebe. Und sie rufen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Das ist die existenzielle Erfahrung der Erlösten. Das Heil kommt von Gott und ist bei ihm. Und das Lamm wird immer in einem Atemzug mit Gott genannt. Gott Vater, Gott Sohn, Jesus Christus sind die Heilsbringer. Der Mensch kann es nur annehmen. Die Gemeinde ist also in ihrer Vollzahl im Himmel versammelt, die Weltgeschichte ist vollendet. Und nun fallen, wie wir hier im Vers 12 lesen, alle Engel ohne Ausnahme vor dem Thron nieder und beten Gott und das Lamm an. Das heißt dann weiter, diese Menschen kommen aus der großen Trübsal. Das Attribut groß legt nahe, dass hier zuerst die Leiden der Endzeit gemeint sind. Ich gehe aber nach dem Gesamtzeugnis der Bibel davon aus, dass die Gruppe der Erlösten alle Gläubigen umfasst, nicht nur diejenigen, die die letzte besonders schwere Zeit vor der Wiederkunft Christi persönlich erlebt haben werden. Und es gab in allen Zeiten mehr oder weniger große Drangsal, Anfechtungen und Leiden. Jesus selbst hat gelitten. Das Leiden des Volkes Gottes ist groß. Es ist auch ein inneres Leiden. Es betrifft jeden, diese innere Zerrissenheit, dieser Kampf zwischen Christus und dem Ego in uns. Es geht um die Macht. Wer hat das Sagen über unser Herz? Und dann ist es auch das Leiden an der Ungerechtigkeit der Welt, an der Unvollkommenheit der Gemeinde selbst, an dieser Zerrissenheit der Christenheit. Und jeder weiß, wie es besser geht. Jeder hat den Stein der Weisen und weiß, dass alle anderen das falsch machen. Und dann gibt es auch noch ein Leiden, wer Christus kennenlernt, lernt seine Leiden kennen, sein Leiden an den Menschen, die er in den Himmel lieben will und die nicht hören wollen. Die leiden, die selbst in vielfältiger Weise leiden. Ich denke, dass die große Trübsal all das mit umfasst. Sie haben ihre, ja, vielleicht noch ein Gedanke, der mir gerade einfällt. Vor Jahrzehnten hat mir jemand einmal gesagt, anlässlich eines Mannes, der Krebs sehr gelitten hat mit einer Krebserkrankung, der hat das irgendwie das Bild gehabt, die große Trübsal bezieht sich auch auf diese Leiden. Und wir erleben gerade selber, dass ein ganz lieber Nachbar von uns seit Monaten so immer schwächer und schwächer wird. Ja, es ist ein großes Leid und trotzdem trägt er das mit viel Geduld, er ist ein gläubiger Mann, es ist einfach wunderbar zu sehen. Es heißt weiter, sie haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht im Blut des Lammes. Hier frage ich, wer hat schon einmal versucht, im Blut ein Kleid weiß zu waschen? Es gibt so Paradoxa in der Offenbarung. Der Zorn des Lammes mit Blut weiß waschen. Und wir werden noch sehen, das Lamm, das die Menschen weidet. Vielleicht erinnert das daran, dass bei Gott Dinge möglich sind, die für uns unmöglich sind. Christi Blut reinigt. Es heilt, es macht neu, es schafft Gerechtigkeit. Die Strafe ist bezahlt, wir sind rein, wir sind vor Gott ohne Schuld. Wir sind freigesprochen. Wir können aufrecht stehen und die Kleider sind weiß. Dass diese Menschen vor Gott stehen, lesen wir aber auch, ist nicht ihr eigenes Verdienst. Jesus hat sein Blut vergossen, das alleine reinigen kann. Ihr Beitrag war lediglich, sich reinigen zu lassen, die Vergebung für sich in Anspruch zu nehmen. Jetzt sind diese Menschen rein. Sie haben auf ihre Macht verzichtet und sich Jesus untergeordnet. Und darum werden sie jetzt mit ihm erhöht. Sie werden Diener in der engsten Umgebung Gottes sein. Es ist interessant, das Wort, das hier im Griechischen steht, ist nicht das Wort, das üblicherweise steht, das nämlich Sklave bedeutet letztlich, sondern hier ist ein Wort für einen Diener, der eigentlich auf Augenhöhe ist. So mehr eine Art Angestellter, könnte man vielleicht sagen. Dem Lamm zu dienen ist keine Knechtschaft, ist keine Last. Sie werden mit ihm regieren. Tag und Nacht werden sie dienen, also fortwährend, immer, ohne Ende, umfassend. Und Gott selbst wird über ihnen wohnen. Wörtlich steht hier im Griechischen, er wird über ihnen zelten. Und das ist das erfüllte Laubhüttenfest. Das ist genau das gleiche Wort. Er zeltet über seinem Volk. Und dass er über der Gemeinde zeltet, bedeutet auch, dass er sie schützt und dass er sie regiert. Es ist das Haus, das Gott uns gebaut hat, das von oben kommt, wie gegen Ende der Offenbarung zu lesen ist. Und es werden drei Dinge nicht mehr sein, die uns Menschen quälen. Hunger, Durst. Ich weiß von einigen, die jetzt sehr viel fasten in dieser Fastenzeit heuer. Es gibt dieses 40 Tage Fasten für Europa. Und es gibt die Hitze, die nicht mehr sein wird. Da denke ich natürlich auch an die Hitze des Leides, der Verfolgung, der Not. Das alles wird nie mehr sein. Und das Lamm wird sie weiden. Das dritte genannte Paradoxon. Das Lamm wird die Menschen weiden. Weiden bedeutet aber leiten, führen. Es bedeutet auch regieren. Das Lamm regiert in Ewigkeit. Und es wird die Menschen leiten, lesen wir, zu den Quellen des lebendigen Wassers. Johannes hat das gesagt, 7,37 hat Jesus gesagt, der Geist, und durch den Geist werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Der Geist Gottes wird immer fließen. Jesus wird uns immer zu Gott leiten. Wir werden immer aus dem Geist Gottes leben. Es wird nie ein Leben ohne Gott geben, ein Leben ohne den Geist Gottes. Aber er wird immer fließen. Die Quellen des lebendigen Wassers werden in Ewigkeit fließen. Wir werden in Ewigkeit erneuert werden aus Gott. Das ist eine gewaltige Vision, die Johannes hier hat. Im Zentrum das Lamm Jesus Christus, um den sich alles dreht. Er hat auf seine Macht verzichtet, er blieb ohne Sünde. Und deshalb empfing er alle Macht von Gott. Die Erlösten haben sich reingewaschen im Blut Christi und sich ihm untergeordnet und empfangen deshalb die Macht von Gott, mit Christus zu regieren. Machtverzicht ist der Schlüssel für das Leben mit Gott. Die Ursünde des Menschen ist ja letztlich, selbst Gott sein zu wollen. Und die Folge ist das Drama der Weltgeschichte. Macht, die wir uns selbst nehmen, zerstört. Nur die Macht, die wir uns von Gott zu seiner Zeit geben lassen, kann Segen bringen. Ich hatte vor wenigen Tagen ein Gespräch, wo sich jemand daran gestoßen hat, dass wir uns anmaßen, Herren der Schöpfung zu sein. Aber das ist keine Anmaßung. Gott selbst hat den Menschen eingesetzt und berufen, Herr der Schöpfung zu sein. Nur manche Menschen wollen das nicht akzeptieren und ich verstehe das auch, weil sie sehen, wie wir Menschen diese Macht missbrauchen, wie wir die Welt zerstören, wie wir einander unterdrücken, wie wir Ungerechtigkeit produzieren, überall. Aber das Entscheidende ist immer, dass wir die Macht unter Gottes Herrschaft ausüben. Ich habe mir gedacht, wir haben in Österreich einen unglaublichen Segen. Ich erlebe das immer wieder, die Gesetze, die wir haben. allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. Da ist sehr viel christliches Gedankengut hineingeflossen. Und man kann das heute sehen im Vergleich zu vielen Ländern der Welt. Was für weise Gesetze wir haben, weil da viel christliches Gedankengut drinnen ist. Ich kann da jetzt nicht näher drauf eingehen. Jede menschliche Herrschaft erfordert Unterordnung unter Gottes Herrschaft. Und darin versagen ja alle, auch diejenigen, die sich die Anstoß nehmen daran, dass sie sagen, ja, wir maßen uns da etwas an. Weil sie sind ja in der Regel auch nicht bereit, sich Gott unterzuordnen. Nur wer sich von Christus reinwaschen lässt und sich ihm bedingungslos unterordnet, wird von Gott in Ewigkeit die Macht erhalten können, denn nur der wird diese Macht selbst niemals missbrauchen. Was kann das nun für uns bedeuten? Ich möchte drei Aspekte herausgreifen. Erstens, wir müssen uns entscheiden, wer in unserem Leben Herr ist. Da führt kein Weg vorbei. Gott ruft uns, uns ihm unterzuordnen. Wenn wir uns unter Jesu Christi Kreuz stellen, erhalten wir Vergebung unserer Sünde und leben im Gehorsam ihm gegenüber. Das zweite ist, denen, die das tun, die sich ihm unterordnen, gibt er die Zusage, er versiegelt die Gemeinde und er gibt für alle Zeiten die Zusage, die feste Zusage, dass er uns nicht loslässt, dass er uns alles gibt, was wir brauchen und dass er jeden Gläubigen nach Hause bringen wird, egal was kommt. Und das dritte ist, wir sollen von der Zukunft her leben. Christus stellt uns das Ziel ganz klar vor Augen. Wir dürfen, sollen und müssen wissen, was er mit uns vorhat und was er uns schenkt. Und mit dieser Gewissheit gibt Gott uns die große Freiheit, all die Dinge zu tun, die wir sonst nie tun würden. Und letztlich unermüdlich zu rufen und zu arbeiten, dass Menschen, so viele Menschen wie nur irgend möglich, gerettet werden und für Jesus gewonnen werden. Und dafür werden wir auch bereit, mit Christus zu leiden. Also, wer in unserem Leben Herr ist, Christus versiegelt die Gemeinde und bringt uns nach Hause und drittens, wir sollen von der Zukunft her leben. Und an dem, was Christus tut, entzündet sich der Lobpreis. Und wir sind geschaffen, um anzubeten, um uns ganz hinzugeben. Christus gibt uns dieses große Heil und wir werden im Himmel als ein gewaltiger Chor singen, jubeln, jauchzen, ihm die Ehre geben. Und wir dürfen das auch heute schon, weil es uns ja so gut tut. Und wenn wir darauf schauen und begreifen, was er für uns getan hat, was er heute für uns tut und was er für uns tun wird, dann können wir heute schon einstimmen in diesen noch unhörbaren himmlischen Lobpreis der Ewigkeit, in diese Begeisterung für diesen Gott, für diesen Herrn. Denn am Thron der Welt sitzt in Ewigkeit ein Lamm, das für uns geschlachtet wurde und auferstanden ist. Jesus Christus. Amen.